chains. Jam, jam to the awesome romance. Wave your hands in the air, everybody and everywhere. Make your body jump around, check it out with this sound. Everybody, everybody get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet, all the speed. Sing that song. All the people
5. Dezember, ja, und Leute, wir sind da. Ja, hättet ihr nicht gedacht, aber wir schon, denn tatsächlich, kommen wir nicht vom Fleck. Es gibt uns immer und immer wieder, vielleicht nicht so regelmäßig, wie es gerne einige hätten, aber eine gewisse Konstante hat das Ganze schon, denn wir kommen immer und immer wieder. Und deshalb herzlich willkommen zu Awesome and Everett. Ich weiß, Moritz, gar nicht, welche Folge wir gerade haben. Ist das schon die 80. oder ist
ja,
es,
wir
ist
nennen, weniger ich, mehr? Ich nenne sie jetzt einfach mal die Herpes-Zoster-Folge, weil Herpes kommt nämlich auch immer wieder und macht immer so Ups and Downs. Ich wollte jetzt keine andere Erkrankung nehmen, die zu sehr unter die Gürtellinie geht, im Sinne von zu viel Sensibilität verlangen von unseren Zuhörern. Aber ein Herpes ist scheiße, aber ein Herpes ist in der Regel für die meisten ja, ertragbar, man kann seinen Alltag damit verbringen und dementsprechend herzlich willkommen zu dieser Folge Herpes.
Herpes Zoster, ja, okay. Folgenname können wir direkt machen. Ich habe gerade geguckt.
Machen wir.
Folge
der Herpes
81,
unter den Podcasts.
Genau, der Herpes unter den Zosters. Folge 81 habe ich gerade geguckt. Ja, tut uns leid. Wir hatten wirklich arschvoll Arbeit und arschvoll Spaß, muss man aber auch sagen. Und hey, was soll ich sagen? Wir haben keine Verpflichtung. Was soll's, ne? Wir haben keinen Deal mit Spotify oder sonst wem. Wir haben einfach nur Spaß. Und jetzt hatten wir mal wieder Spaß, an diesem 5. Dezember, kurz vor Nikolaus, wieder eine Folge aufzunehmen. Und wir sind back. Also in dem Sinne, Moritz, was ist eigentlich passiert? Was ist passiert?
Oh, krass. Dir? Also erstmal krasse Erinnerung, weil es ist ein Jahr vergangen, seit wir aus der Südafrika-Quarantäne rauskamen, beziehungsweise waren mittendrin. Und das zeigt einem mal wieder, wie schnell die Zeit vergeht. Denn ich sag mal, so ein Jahr im Rahmen der Pandemie, das ist ja teilweise echt zäh vergangen. Wenn wir uns mal an 2020 erinnern, ne, da, weiß nicht, ne, von Lockdown dann über Freiheit, dann über die erste Impfung kommt, bis hin zu sonstigen Impfpflichten. Und 2G, 3G, da hört man ja gar nichts mehr von.
Ja,
deshalb 5G. Ja, 5G ist ja auch mittlerweile wichtig. Drin, genau, richtig. Ja. Das ist der wichtigste Impfstatus von allen, dass man ein gutes Netz hat, ja, im Immunsystem.
Tote Tauben, gutes
und
Netz,
ja. Ganz genau. Und deshalb ist das echt immer noch so eine, finde ich, postpandemische Zeit, ne, in der wir uns gerade befinden. Und ja, wir sind unaufhaltsam am Arbeiten. Ich glaube, bei uns beiden tut sich immer noch sehr viel, wenngleich wir beide irgendwie noch unseren Hauptlebensinhalt irgendwie mit was Medizinischem verdienen.
Voll.
Aber es ist und bleibt spannend. Es gibt eigentlich immer viel zu erzählen. Und auch medizinisch könnte ich sagen, das letzte Jahr war wieder so spannend. Also, ne, wo man so denkt, ey, jetzt bist du 10 Jahre im Beruf und kommst an so einen Punkt, wo du schon alles gesehen hast. Pustekuchen, immer wieder was
der
Neues.
Der Gamechanger wird ja wohl bei dir definitiv sein, dass du auch den Allgemeinmediziner gerade machst und in Richtung Selbstständigkeit gehst.
Ha? Aha, da hast du vollkommen recht. Ne? Du hast es auf den Punkt gebracht. Also in der Tat ist es ja so, dass ich jetzt, sage ich mal, schon 2/3, das muss man sich jetzt mal vor Augen halten, 2/3 der Weiterbildungszeit überschritten habe. Die ja, muss man sagen, ich weiß nicht, in der Folge, lass mich mal sehr lügen, nicht lügen, 25, 30, erst angefangen hat. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass meine komplette allgemeinmedizinische Weiterbildung von unseren Podcast-Folgen verschlungen wird. Ja, also wie so ein Makrophage legt sich der Podcast um die Weiterbildungszeit.
Der Makrophage,
nicht zu verwechseln. Und ja, also von daher, das Ganze, ich würde jetzt fast schon mal sagen, geht schon auf die Endgrade zu. Wer hätte das gedacht?
Heftig. Ja, auch heftig, was hier im Podcast alles entstanden ist. Ja, nicht nur der Bombencafé, sondern eben auch wir zertifizieren dich dann letztendlich auch als Facharzt für Allgemeinmedizin und dann wechselst du deinen Status. Und apropos Status, was höre ich denn da?
Schiss auch mal dir so.
Schiss auch mal
dir so. Da ist ja wieder der Herpes. Der Herpes des Podcasts.
Der Herpes Podcast, ja, willkommen direkt
awesome
in die nächste. In die nächste Sektio, wie man in der Klinik sagen würde, aber ich meine in die nächste Section, und zwar die Awesome 3, unser Klassiker. Und wir reden in dieser Folge tatsächlich über den Status, über nicht den Status Idem, wie man ihn kennt,
Status, auf Intensiv. Status Quo, Status Idem.
Auch nicht über den Status Quo, genau, sondern über...
Ja, ich würde schon sagen, innenliegende und außensichtbare Stati, Statuten, Statusse in der Medizin. Ne? Und gerade, sage ich mal, im Mikrokosmos Krankenhaus oder Makrokosmos, wie auch immer
genau, man das für sich bezeichnet. Genau, sagen wir mal, was sind Statussymbole im Krankenhaus auf Station. Typische Awesome 3 Statussymbole, die die Mitarbeiter Doppelpunkt innen und außen
ja, das ist echt spannend.
Präsentieren können und woran die sich hangeln. Und ich fange auch mal direkt an. ein klassisches Statussymbol auf Station ist, wenn du noch einen alten Vertrag hast.
Oh ja, das ja, ist ein Millionenvertrag.
Kommt, Millionenvertrag. Genau. Wenn Gisela kommt in den Pausenraum und sagt, nee, ich kündige hier nicht, ich habe noch so einen super Vertrag, ja. Ich muss noch 16 Nächte machen.
Genau. Ich darf immer um 11.45 Uhr bin ich hier weg von genau, der Station. Da habe ich so eine Sondervereinbarung.
Ey, gab's alles. Aber ganz häufig noch, dass das tatsächlich auch ein Grund ist, nicht zu kündigen für viele, weil die glauben, ey, diesen Vertrag in dieser Ergänzung und mit allem, was da drin steht, alle Fehler, die da drin stehen, große Abfindungen, die es angeblich geben würde. Die Rechtschreibfehler. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da an diesen Verträgen besser ist. Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht verdienen die tatsächlich ein bisschen mehr, das kann gut sein. Aber alles andere, Alter, das kann einen doch nicht 20 Jahre jammern lassen auf Station.
Ja, da sagst du was. Also das ist, ich kenne so den einen oder anderen Chefarzt auch noch. Das ist ja gerade bei Chefarztverträgen
immer
so eine Besonderheit.
Bei Ärzten. Da ist heftig.
Also, ja, ich meine, das ist vor allem in diesem Chefarztbereich so, ne, wo dann irgendwelche Sonderklauseln noch mit abgegolten werden, mit, weiß nicht, 100%ige Privatliquidation, ne, und Bonuszuschläge, wenn, sag ich mal, die und die Anzahl an Prozeduren erwirtschaftet wurden. Also, da gibt es schon echt perverse Verträge, die ich noch so kenne, aber die laufen aus, ne, da machen wir uns nichts vor. Also, wenn an einer Sache gedreht werden muss, dann an diesen horrende, die Klinik in den Bankrott führenden Chefarztverträgen, weil da gibt es wirklich dann Kollegen, die einfach, ne, weiß nicht, mehrere Millionen verdienen im Jahr, nur dass sie da in dieser Chefarztposition sind. Und ich glaube, wir sind weit weg an dem Punkt, wo ein Chefarzt von einer Klinik eben noch solche Millionenverträge auch, sag ich mal, netto als Gewinn erwirtschaftet. Ne, hier geht es ja am Ende des Tages um den Gewinn. Umsatz ist die andere Frage, aber wenn man sich mal überlegt, was die Personalkosten ausmachen, die apparativen Kosten, also das explodiert ja nach und nach. Und je nach Fachabteilung gibt es da sicherlich viele Kliniken, die versuchen da auch ihre Chefärzte loszuwerden und zu sagen, ja, hier muss jetzt mal wieder eine andere Persönlichkeit rein. Am Ende muss aber einfach nur jemand rein, der nur ein Achtel davon verdient. Ne?
Absolut, also, klar. Apropos Chefarzt, auch ein Statussymbol, wenn man per Du ist mit dem Chefarzt, ja, finden auch ganz viele geil, wenn die das dann auch immer, ist ja auch halb so wild letztendlich, aber es gibt nun mal so ein paar Konstrukte, da merkst du auch, okay, 80% der Belegschaft ist mit dem Arzt oder mit anderen Posten per Sie, aber die ganz Alteingesessenen, die haben alles durchgemacht, ja, mit dem Rüdiger, mit dem ist man per Du, der war nachts,
als schon,
der
hier noch den, aus mit dem habe ich schon, genau, als er noch PJler war, ne, als er noch da hat er uns immer den Kaffee gekocht. Genau. Aber diese Chefärzte gibt es ja. Ne? Also wir haben bei uns in der Klinik ja auch so ein, zwei, drei, die, ich glaube ein oder zwei, die wirklich angefangen haben im Haus mit ihrer Weiterbildung, ne? So Arzt im Praktikum und dann nach und nach in die Chefarztposition reingegangen sind. Da muss man aber tatsächlich sagen, gerade diesen chefärztlichen Charakteren würde ich unterstellen, dass sie oft die bodenständigsten sind, weil die nämlich eben noch die ganze Kaskade kennen. Und ich sag mal, Gegenteil, ne, gerade so diese frisch habilitierten Uni-Aufstreber, ne, die irgendwie, weiß nicht, mit 40 dann ihre Habilitation in der Tasche haben oder mit 35 gibt's ja auch, ne, kann man ja alles schaffen, die dann irgendwo in irgendeine kleine Klinik streben und dann das ganze System revolutionieren mit ihren super Fachkenntnissen, die dann nach zwei Tagen da rausgemobbt werden, weil, ne, eben Anästhesie-Schwester Erika sagt, nee, mit dem können wir nicht, ne, der ist ein Arsch. Geht ja mal ganz schnell. Also im Grunde hast du als Chefarzt ja nur zwei Chancen. Entweder dich mögen von Anfang an alle, ne, dann hast du gewonnen, oder du hast sofort den Arschlochstatus. Also dazwischen ist wenig. Es ist leider so.
Ne? Ja, und so schwierig menschlich ist es auch nicht. Ne? Man muss eigentlich wie bei den Affen, muss man einfach nur einen Kuchen in den Raum stellen. Dann hast du schon mal die Hälfte der Belegschaft.
Ja, Kilo Haribo, genau. Hast du die Diabetiker, die hast du schon mal auf deiner Seite. Ne?
Ja, genau, die Diabetiker, ja. Die feiern dich dann. Genau. Aber ich meine, letztlich der Schlagmensch hat auch noch ein Pflegepraktikum gemacht und so, und die sind auch noch ganz anders ausgebildet worden.
Die sind von der Wurzel aus sind die da groß geworden in der Medizin.
Von der Wurzel.
Richtige Wurzelogen, ne?
Wurzelarzt.
Roofies.
So, deine Nummer 3, was geht?
Also, meine Nummer 3 ist, ja, ich könnte fast schon sagen, das könnte auch die Nummer 1 sein, aber die nehme ich nicht, ich tausche jetzt wieder. Also, Statussymbol, ganz klar, und das ist jetzt vielleicht ein etwas, ich sag mal, philosophisches Statussymbol, aber Zeit zu haben. Und zwar Zeit für Smalltalk, Zeit für eine Pause, Zeit für einen Kaffee, Zeit für Angehörigengespräche, aber gerade so die Zeit den Mitarbeitern gegenüber, also finde ich jetzt gerade aus der Arztposition heraus ein doch sehr erhabenes Statussymbol, was wahrscheinlich gar nicht als solchiges gewertet wird, was ich aber als solchiges beschreiben würde, denn wenn ich zur Arbeit komme und weiß, dass es ein stressiger Tag bevorsteht, mir trotzdem die Zeit nehme, mich hinzusetzen, 5 Minuten oder auch so Flurgespräche, die ja leider Gottes den ganzen Arbeitsalltag erschweren können. Also sprich, ja, ne, du willst nur mal ganz kurz zum Patienten eben, ne, mal ganz banal, du willst noch mal kurz auf eine Drainage gucken, auf der Intensivstation, und dann triffst du, sag ich mal, Pflegekraft XY, ne, oder Angehörigen, ja, aber gerade so Pflegekraft XY, die dann nochmal sagt, ne, boah, hör mal, darf ich dich mal ganz kurz was fragen? Ja klar, natürlich darfst du mich was fragen. Und dann, ne, der Vater von meiner Freundin, ihr Onkel, der hat gerade Epstein-Barr, ne, so gehen dann die klassischen Gespräche los.
Katja Epstein-Barr. Ja.
Und da, genau dann da zu sagen, ich pfeife auf dein Drüsenfieber, das ist die Kunst. Also da, nee, dich dann da auch die Zeit zu nehmen und zu sagen, hör mal, ich höre zu und ich nehme mir die Zeit jetzt, auch wenn das meinen persönlichen Stresslevel erhöht an dem Tag, das ist ein krasses Statussymbol. Das wird wahrscheinlich nicht als solches gesehen, aber ganz ehrlich, ist das Beste, was passieren kann.
Das stimmt. Meine Nummer 2, was nehme ich denn von den vielen Dingen hier?
Was nehme ich denn von den
Awesome Ich habe echt einige. Ich habe noch Beziehungen mit einem Arzt, ist aus pflegerischer Sicht auch immer ein Statussymbol, ne? Weil dann immer der Input am nächsten Morgen kommt, ja, hör mal, der Jeffrey, der hat gesagt, ne? Ja. Jeffrey, genau, weil der Arzt immer Jeffrey. Der Jupp, der hat der gesagt, Jerome, das ist so und so und bla und blub, und dann ganz häufig auch Konfliktpotenzial, ne, weil
absolut, die sich auch immer zu Hause Bevorzugung, genau, und voll, ne, ja, jetzt hat er nur deshalb, genau, hat er den Patienten gegeben.
Das habe ich auch auf jeden Fall stehen. WLAN-Passwort aus der Klinik ist auch immer ein Status.
Oh ja, WLAN-Passwort ist auf jeden Fall ein hartes Zugeständnis. Ne?
Per Du mit der Pforte zu sein, habe ich auch aufgeschrieben. Ist auch wichtig, wenn man sich mit der Pforte versteht, dann kriegt man immer...
der Pfortader. Ich bin per Du mit der Pfortader.
Genau, Pfortader. Genau, also ich habe schon so ein paar Sachen. Chefarzt habe ich... Was habe ich noch?
Also ich habe eins. Ich flanke jetzt mal direkt eins rein hier. Komm, ja,
flank mal
ein.
Komm.
Wenn wir schon dabei sind. Einen habe ich noch.
Einen einzigen. Weil die Nummer 1 habe ich... Kittel. Statussymbol Kittel bei Ärzten. Wichtig. Ja,
so.
Wichtig
für die Ärzte.
Und bei der Hygiene.
Das ist ein Hasssymbol.
Also das, was bei den Ärzten der Kittel ist, ist in der Pflege gerade auf Intensiv ein Stethoskop, ja, muss sein, weil geil muss man immer um den Hals hängen haben, Statussymbol.
Ist so, auf jeden Fall. Ist so. Damit man bloß als Arzt. Ja, mein Statussymbol ist, dass ich habe gar keins, weil ich komme nicht mehr zur Sprache hier im Podcast. Deshalb wurden alle meine Statussymbole.
Und hier meine Nummer 1. Und meine Nummer 0. Genau. Und hier Moritz Nummer 1 auch noch.
Also,
vielleicht kommt der hier zur Sprache, warte.
Warte, ich hab
ja noch einen. Ich hab ja noch einen, der zur Sprache kommt, hier. Also. Ich hab hier das Meerschweinchen von Teddy. Egal, erzähl.
Erzähl einfach, behalt die Fresse. No. Ja. Nee, erzähl in Ruhe, aber mach schnell. Nochmal so klassische Aussage. Also bei mir das Nummer 2, das Lächeln der Kollegen, wenn man zum Dienst kommt. Und da muss ich tatsächlich immer sagen, das ist gerade so auf der Intensivstation, hat das ein ganz besonderes Geschmäckle, wie man so gern sagt.
Geschmäckle.
Wenn du nämlich zum Dienst kommst, also in Zivilklamotten, ne, motiviert mit deinem persönlichen Lächeln und du hast Bock, ne? Du hast wieder richtig Lust zu arbeiten, und dann wird dir sofort ein Satz entgegengeworfen, na, hast du Dienst? Oh, da freue ich mich aber. Ne? Oder wirklich ein ernsthaftes Lächeln, weil das kann auch für den Arzt ja der Neckbreaker sein, ne? Weil es dann ja heißt, nicht mit dem, ne? Und Gott sei Dank hat der keinen Dienst. Und das ist auch bei der Nummer 1, das Wissen darum, dass hinter dem eigenen Rücken nicht schlecht geredet wird auf der Intensivstation. Das finde ich total wichtig. Das ist mit das höchste Statussymbol, weil nirgendwo wird so viel abgelästert, echt? Wie wie auf der Intensivstation, also gerade so Thema Pflegearzt, ne? Also das ist auch vielleicht jetzt gar kein aggressives Lästern, aber dieses Feststellen, oh, mit dem hatte ich neulich einen Notfall und der muss dringend, hat dringend nochmal Nachholbedarf oder...
Es wird viel reflektiert,
so auf jeden Fall. Genau, nennen wir es mal reflektiert. Ne? Gott sei Dank hatte ich mit Arzt XY diese Reha nicht, ne? Das wird ja ganz häufig betont. Ne? Ja. Gott sei Dank warst du da und nicht der andere, weil...
Ja, aber genau das wird dann auch beim anderen wieder gesagt, also ist doch ganz klar. Ja.
Also ich finde immer nur...
Das immer so.
Ja. Du lässt das immer über den, der gerade seinen Rücken da eben stehen hat, ne? Das immer schon dahinter. Ja, aber das ist schon wichtig, finde ich, dass man irgendwie da auch nicht irgendwie regelmäßig herantransportiert bekommt, dass da über einen was Schlechtes erzählt wird. Also ich sag mal, was Kritisches ist in Ordnung, aber so schlecht ist immer ganz gefährlich, weil das wird so schnell potenziert auf der Intensiv, du weißt es, ne? Wenn es ist so, ne, der Buschfunk und der Multiplikator, der Flüsterpost auf der Intensiv, der ist ja brandgefährlich. Ja, also wenn du einmal irgendwie sagst, ja, ne, weiß nicht, ne, Pflegekraft XY hat an dem und dem Tag den Angehörigen das und das gesagt, ne, was anfing damit, dass derjenige vielleicht etwas zu optimistisch war in der Prognosestellung. Das hört dann damit auf, dass derjenige gesagt hat, irgendwie, ja, der würde jetzt, ne, der wird geheilt am nächsten Tag aus der Klinik gehen. So, ne?
Ja, ja.
Deshalb, wenn man dieses Standing hat, ich finde das mit das höchste Statussymbol, was man haben kann, dass man eben herzlich empfangen wird zum Dienst und dass die Leute sich freuen, mit einem Dienst zu machen. Das empfinde ich immer so. Alles andere, diese ganzen materiellen Sachen, die kann man ja auf der Intensiv auch gar nicht so wirklich zeigen. Ich meine, klar, der Kittel, das Stethoskop, aber da hört es dann ja auch auf, ne? Weil im Grunde darfst du nichts tragen, ne? Dicke Autoschlüssel. Urlaubsbilder oder sowas, das sind ja also Sachen, die spielen da ja wirklich mal keine Rolle am Ende.
Ja, der Rest wird am Handy gezeigt. Ja,
ja, genau.
Mein Dackel. Ja. Ja. Aber insgesamt auf jeden Fall mal sehr viel Zeit in der Nacht über sich den Kopf zerbrechen über sehr viele Dinge.
Ist so.
Also nicht zuletzt auch bei mir, ne? So der Ausstieg aus dem Job und so ist auch also mehr als häufig da reflektiert worden, nachweislich. Ja. Deshalb, ne, ob das dann jetzt am Ende heißt, dass ich dem Beruf in den Rücken falle oder was ich mir denn da erlaube, irgendwie den aus dem Job zu gehen und so, was ich ja de facto nicht so gemacht habe, aber ist ja auch egal. Aber klar, letztlich glaube ich, rettet einen immer wieder, dass am nächsten Tag wieder alles scheißegal ist,
weil es dann wieder wichtiger, das wird überschrieben mit neuen Geschichten, ne? Ich sag mal, das Random Access Memory, das RAM der Intensivstation ist klein. Das muss man einfach sagen. Absolut, ne? Das heißt, absolut. Im Grunde wird einmal über Nacht Steuerung alter entfernt gedrückt und ganz ehrlich, wenn irgendein Mitarbeiter irgendeinen Dreck am Stecken hat, glaub mir, eine Woche später passiert was, wo wieder jemand anders involviert ist. Also
ist so.
Also die Fluktuation an der Problemvigilanz, um das mal so schön konglomerativ zu formulieren, die ist ja wirklich sehr hoch. Das heißt, es passiert so viel. Da ist, glaube ich, jede andere Behörde, ne, Zollamt oder weiß nicht, Einwohnermeldeamt oder wo auch immer, da werden wahrscheinlich die Dinge noch über 20 Jahre werden die dir nachgetragen. Weiß nicht, wenn du das Radio zerstört hast von Mitarbeiterin Claudia, dann bist du der Radiozerstörer auf Lebzeiten.
Ne? Ist so, ja, also, weil auch sonst einfach nichts anderes Spektakuläres passiert.
Ne?
Das hat der Beruf dann ja so mit sich gebracht, dass wir den Vorteil da haben. Ja.
Ja.
Aber hast du recht. Meine Nummer 1, an Weihnachten und an Silvester frei haben. Mega Statussymbol.
Das ist krass, ja. Aber auch nur deshalb, weil du, wenn du keine AU hast, ne?
Ja, genau. Und vorher noch fragen, ob jemand mit dir tauschen kann, ja?
Ganz genau.
Hat natürlich keinen gefunden, plötzlich krank. Schade, nein.
Ja, die AU ist wirklich die absolute Joker-Karte, ne? Also die schlägt alles. Ja. Und das ist Schachmatt in zwei Sätzen. Die AU ist und glaub mir, es gibt so viele, die ständig am Schach gewinnen, weil die halt einfach die AU ziehen. Das ist wie so ein Ass. Das im Ärmel.
Das ist das einzige Tool. Also manchmal, also generell, nicht nur in der Klinik, auch als Arbeitnehmer, das einzige Demonstrationstool, was man ziehen kann, weil da keiner auf die Idee kommt, mal irgendwie so ein Zwischending zu bauen und zu sagen, pass auf, wir haben beide nichts von, wenn du krank bist, lass uns irgendwie so ein Ding finden, aber da kommt ja keiner drauf.
Das ist echt AU ist wie die Atombombe im Krieg. Wenn die einer zündet, ist der Krieg entschieden. Ne? Das ist wirklich,
ausgelöscht.
Es ist so. Ja, ne? Ich meine, du brauchst nicht mal damit drohen, weil die AU ist wirklich, da brauchst du nicht drüber sprechen. Die AU wird einfach dahingelegt und zack, Ende aus. Damit ist alles erledigt. Ne? Da wird nicht nachgefragt und natürlich denkt sich jeder seinen Teil, aber das Schlimme an der AU ist ja, dass in dem Moment, wo sie eingereicht wird, auch allen klar sein muss, dass derjenige, ja, der ist halt nun mal AU, der ist arbeitsunfähig. Da kannst du sagen, wie faul das Schwein noch und nöcher ist und sagen, ne, der hat wieder eine Fake-AU. Am Ende hat der auf Papier dokumentiert, dass er krank ist, und das hat dem ja, muss man leider sagen, auch irgendjemand bestätigt. Und damit impliziert das Ganze, dass es unwiederbringlich einfach der... Ja, dass der Atomkrieg,
ja, aber dieser jemand, bist dann beispielsweise du, ja, und auch in deiner Praxis und so. Ja, und ich glaube, man ganz im Ernst, ich habe das, genau, ich habe das ja auf dem Schiff dann auch, und ich ertrage das dann auch nicht. Und ich meine, letztlich finde ich es ja auch immer geil, wenn die zumindest so ehrlich sind und auch sagen, hey, pass auf, ich habe da echt jetzt eine scheiß Zeit irgendwie, oder ich habe einfach keinen Bock, oder ich will eh den Job wechseln, oder der hat mir, weiß ich nicht, hat mich am Arsch angepackt oder whatever, tausend Gründe, aber so instrumentalisiert zu werden, ist erstmal auch eigentlich ziemlich scheiße für so eine Nummer. Und wenn das dann zwei, dreimal im Monat passiert mit denselben Patienten, ey, ich glaube, das auf lange Sicht wird mich das halt mega nerven.
Es ist so, also deshalb, da muss man auch, also ich finde, die AU ist ja nun mal auch im ärztlichen Tun, also gerade im niedergelassenen Bereich, ist das ja wirklich das sensibelste und auch, ich sag mal, effektivste Tool, ne, welches so ein Arbeitnehmer hat, aber welches auch der Arzt hat, ne? Also es gibt ja von den Krankenkassen tatsächlich auch immer so eine Statistik, die man als Arztpraxis vorgehalten bekommt, ne? Für was hast du die Leute krankgeschrieben, mit was hast du die krankgeschrieben? Und tatsächlich ist das, was so eine AU, die geht sehr inflationär oft über den Tisch, und viele Ärzte sind auch natürlich oft dafür bekannt, dass sie die AU-Ärzte sind. Ne? Doc Holliday werden die immer ganz gerne in internen Kreisen genannt.
Kenne ich. Ne? Also ja, ich kenne sogar einen, der auch so genannt wird.
Ja.
Der
ist in
Krefeld.
Ja, ja. Ja, also die gibt's auch. Und im Grunde muss man sich aber auch, muss man auch den Arzt ein bisschen in Schutz nehmen, weil de facto hast du natürlich deine gesamte medizinische Hoheitskompetenz in diesem kurzen Arzt-Patienten-Kontakt zur Verfügung, und die Patienten sind natürlich da oft sehr manipulativ und kennen natürlich auch genau die Stichworte, die es dir als Arzt, die dich vor zwei Möglichkeiten stellen. Möglichkeit eins ist, ne, du gibst dem sofort nach und sagst, ja, was willst du machen, wenn derjenige sich schlecht fühlt, krank, schlapp, müde und nicht schläft? Ja, wie willst du denn das Gegenteil beweisen? So, ne?
Ja.
All diese anamnestischen Symptome, die sich ein wenig festmachen lassen, ne? Also wo du klinisch keinen Baustein hast, um das zu verifizieren, da hast du keine andere Möglichkeit. Die andere Option ist halt eben, mit dem Patienten zu diskutieren, den kaputt zu untersuchen, ein riesen diagnostisches Fass aufzumachen, was du dir im Endeffekt sparen kannst, weil es zu 99,9% Vortestwahrscheinlichkeit kein positives Ergebnis bringt. Du hast die Arbeit gemacht, du hast dir Stress gemacht und du hast den Patienten noch vor den Kopf gestoßen, schlimmstenfalls, ne, weil du ihnen nämlich nicht geglaubt hast, dass der einfach nur AU haben möchte. Ja, und dann musst du dir halt überlegen, welchen Weg gehst du? Ne? Gehst du den widerstandsarmen AU-Weg oder gehst du den hart diagnostischen Pfad?
Gibt es denn mehr Kohle für AUs, oder ist das einfach nur auch schnell gemacht und deshalb ganz geil? Oder?
Das ist nichts zum Geld verdienen, das muss man klar sagen. Du verdienst im Endeffekt, muss man sagen, so hart es klingt, aber das Geld verdienst du mit der AU dadurch, dass du dir mehr Zeit schaffst, indem du sie schnell aushändigst, um dann andere richtige Patienten ordentlich zu betreuen. Also es klingt bitter, aber das ist jetzt kein Financial Joker, muss man sagen. Ne? Also,
schade.
Ja, ne?
Ich fand ja sowas wie die Praxisgebühr zum Beispiel auch gut, damit das System nicht ausgenutzt wird. Und so sehe ich das halt an einigen Punkten. Tut mir auch leid für die Leute, die es dann nachher wirklich getroffen hat. Ja. Aber so ist es ja immer.
So ist es,
ne? Pass auf.
Ist es immer.
So ist es so wie bei mir nehmen wir mal die Drohne. Ja, ich fühle ja, also mit der Drohne beispielsweise, wenn ich Aufnahmen mache und so weiter, habe ich noch keinen Unfall gebaut, war noch in keiner Zone. Wo, aber letztlich sind die ganzen Gesetze, die drumherum gebastelt wurden.
Für den einen Vollidioten.
Genau, sind die gemacht. Für diesen Spacken, der dann auf dem Flughafen in, ich glaube, das war sogar in England.
London Heathrow, der dann
da einfach mal so rumgeflogen ist. Ne?
Oder
für die tausend Leute, die die Drohne nicht beherrschen können und wo das dann auf der Autobahn gelandet ist.
Ganz
und so ist das halt im Gesundheitssystem auch. Dieser eine, der es wirklich ernst meint und richtig im Arsch ist und wirklich deine Hilfe braucht, den überhört man dann im Zweifel. So, weil 99.000 einfach genau wissen, pass auf, du bist jetzt hier mein Arzt, gib mir jetzt meine AU.
Meine AU, ich bin krank, du hast dich um mich zu kümmern.
Dienstleister.
Also da würde ich tatsächlich aber auch sagen, es gibt wirklich einen probaten Mittelweg, in dem man wirklich auch die Patienten, also selbst die Bagatell-AU-Patienten trotzdem ernst nimmt, ne? Und auch denen glaubwürdig vor Augen hält, dass man den auch mal den Satz ausspricht. Und das ist dann wieder die ärztliche Tätigkeit, dass man sagt, ne, also ich empfinde sie nicht für arbeitsunfähig, aber das kann man klar, auch ehrlich so sagen. Aber sie entscheiden das selber. Ich gebe ihnen die AU gerne mit, ob sie die einreichen oder nicht, bleibt ihnen selbst überlassen. Denn, und das habe ich neulich nochmal ganz explizit nachgelesen, juristisch gesehen, ja, und das wissen viele ja nicht. Also erstens, natürlich bin ich immer mitgefangen, aber eine AU, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ist keine gesetzliche Verpflichtung, nicht auf der Arbeitsstelle aufzutauchen. Das heißt, wenn ich einem Patienten zum Beispiel mittwochs morgens eine AU ausstelle und sage, du bist bis morgen einschließlich krank, ja, weil der Patient auch daran glaubt, dass er am nächsten Tag nicht genesst und er aber am nächsten Tag blühend aufspringt, weil ich ihm irgendeinen tollen Gesundheitstipp gegeben habe, hat sich irgendeine Pille reingepfiffen und sagt, ich kann arbeiten, dann ist die AU in dem Moment ungültig, in dem Moment, wo der Patient zur Arbeit geht und sagt, ich fühle mich aber arbeitsfähig, denn dieser Begriff arbeitsunfähig ist kein rein ärztlich definierter Begriff, der über das Papierdokument AU zwingend an das Datum und an den Zeitraum gebunden ist, sondern ist nur eine Empfehlung an den Patienten. Und der Patient hat immer noch seine Gesundheit selber in der Hand, glücklicherweise. Das heißt, wenn ich jemanden eine Woche krank schreibe, weil der müde und erschöpft ist und der aber nach 2 Tagen sagt, nee, es geht wieder, so schlimm ist es nicht, mein Arbeitgeber braucht mich, überhaupt kein Problem. Dann erlischt die AU einfach. Da ist
ja, weder man musste der Arzt, früher musste man sich wieder gesund schreiben lassen.
Ne? Genau, gibt's nicht. Gesund schreiben lassen gibt's nicht. Ja? Geil, das entscheidet der Patient selber. Der ist also selber in der Lage, auch dann zu sagen, ich gehe jetzt zur Arbeit. Der kann natürlich auch sagen, ich gehe einen Tag, versuche es und gehe dann am nächsten Tag wieder nicht zur Arbeit. Dann kann der die AU natürlich weiter nutzen. Also das ist natürlich eine ganz recht spitzfindige Situation, aber bin ich jetzt ein paar Mal mit konfrontiert worden, muss ich nachlesen, das ist ja der Vorteil, und wenn man da gut aufgestellt ist. Aber deshalb, ich unterschreibe auch gerne eine AU, aber immer unter der Prämisse, den Patienten auch gründlichst über die Pflichten, ihn als Arbeitgeber in seine eigene Gesundheitspflicht zu nehmen, aufzuklären.
Mhm. Ja. Aber das irgendwie ist ein schönes Thema. Trotzdem, also du bist halt auch da auf jeden Fall nur der kleine Hamster in dem ganzen Arbeitsmarkt auch, natürlich. Alle anderen, also ich weiß noch nicht, was besser wäre, aber ich weiß ja jetzt, seit ich selbstständig bin, dass ich, also ich habe vorher auch AU-mäßig, weiß ich noch, über die Zeitarbeitsfirma hatte ich einen kranken Tag. Also ich habe da jetzt auch nicht irgendwie die Sache als Tool genutzt oder sowas, hatte aber natürlich auch immer den Luxus, dass ich einfach sagen konnte, pass auf, ich habe jetzt die Klinik hier echt durch, 2-3 Monate, ich möchte einen Wechsel, Tapetenwechsel oder sowas. Ne? Und ich war ja auch dann generell sowieso viel unterwegs und bla, und das hat mich immer auch bewahrt vor solchen engstirnigen Tools. Aber im Prinzip, wo melde ich mich hin jetzt krank? Bei dem Typen, der mir nachher dann das Geld für den Auftrag geben würde.
Als Selbstständiger läuft das ganz anders. Da ist das plötzlich, hat das eine ganz andere Wertigkeit. Ne? Da ist die AU wirklich ein absolutes Ultimatum, ne? Eine Ultima Ratio, die du
eben nutzt. Kein Geld. Also
für den Selbstständigen. Fertig, ne? Gibt auch einen schönen Spruch dazu. Ne? Also im Grunde sind die meisten Arbeitnehmer, ne? Die sind immer sehr inflationär mit den AUs, und jeder, der aber arbeiten muss, der nicht krank werden darf, und das hört sich jetzt hart an, der nicht krank werden darf, der wird auch nicht krank. Also,
so siehst du das auch übrigens bei den Krankenversicherungen. Und das ist auch der Grund, warum meine Versicherung wirklich ernsthaft deutlich, deutlich günstiger ist als die gesetzliche. Ich hätte doppelt so viel zahlen müssen für die gesetzliche und habe mir das genau auch so erklärt, ne? weil ich offenbar ja als Selbstständiger auch in dem Pott bin, in dem Pott von Geld, der eben dann nicht so inflationär jeden Tag ausgesaugt wird. So erkläre ich mir das.
Ja, genau, so ist es halt auch. Ne? Also ich meine, jetzt ist natürlich nicht so, dass alle Privaten, die privatkrankenversichert sind, eben selbstständig sind, aber der Anteil ist eben übermäßig häufig, das muss man klar sagen. Ja, und die Kasse, die weiß einfach, wenn die das ist auch vielleicht der große Unterschied der Privaten und der Gesetzlichen. Ne? Die Gesetzliche ist ja so ein bisschen so eine Muss-Versicherung, ne? Das heißt, die Versicherung muss halt viele Dinge bezahlen, während die Private eben viele Dinge auch nach Rücksprache mit dem Patienten bezahlen kann und will. Mhm. Ja, dieses Wollen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, implizierter Begriff. Also so würde ich das tatsächlich auch auf meine Private beziehen. Ich bin ja auch privat versichert und muss klar sagen, wenn es um die Kommunikation geht und Gesundheitsleistung und Prävention, ich lästere zwar auch immer viel über Krankenkassen, aber über die Private, über meine kann ich nichts Kann ich nicht sagen, weil die haben bisher jeden Kontakt, den ich da hergestellt habe, wenn auch der mal etwas länger gedauert hat, die haben jeden Kontakt sehr positiv beantwortet und die obere Prämisse war immer pro Mitglied, im Sinne von, dass die auch einfache Gesundheitsleistungen, Check-up-Labore und so einfach zahlen, weil die wissen, okay, da steckt was hinter, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das hat einen langfristigen Gesundheitsnutzen. Mhm. Ne? Das hat natürlich die gesetzliche oft nicht so, ne, im Vordergrund.
Ja. Jetzt kann man natürlich trotzdem sagen, dass Selbstständige dann höheren Stresslevel haben und dann doch irgendwann in die Knie gehen. Ne? Und aber ich glaube auch, dass viele Selbstständige dann auch schon mal finanzielle Probleme bekommen. Ich würde da gerne mal so eine Statistik sehen, wie sich das da wirklich ergibt mit den ganzen Versicherten in dem Pott. Muss ich mich mal einlesen, habe ich mal Bock drauf. Werde ich bei der nächsten Folge mal vorlegen.
Ja, perfekt. Freut euch auf eine Statistikfolge mit Kamil. Ich bin dann raus.
Mega geil. Analytics. Analytics and Average.
Awesome and Statistic Rich, ne? Awesome and Analytics.
Bei welcher Krankenkasse bist du?
Bei der. Nee, ich bin bei der Barmenia in Wuppertal, ne? Die ist ja der Barmer recht nah. Beide sind in Wuppertal und die Barmenia ist sozusagen die private aus Wuppertal. Und also ich kann wirklich nichts Schlechtes über die sagen. Also egal ob jetzt Thema Zahnbehandlung und Zahnersatz, das war bei mir immer so ein
Riesenthema hier, Zahnersatz. Ne? Der hat mir super geholfen, die Gelder sind immer super schnell geflossen.
Und auch im Kontakt, Hotline und Mitarbeiter und so. Mhm. Die haben ja zum Beispiel, das muss ich jetzt mal sehr positiv lobend erwähnen, damit ich nicht immer sage, die Krankenkassen sind die Gierigen. Die haben mir mal, ich glaube vor 3 Jahren, haben die mir mal einen Gesundheitssensor geschickt. So ein Chip, den konnte ich mir
auch. So ein Biohack, ja.
Ja, genau, richtig. Also es ging um wirklich intensives Tracking meines Gesundheitsverhaltens. Das habe ich mir auf die Brust geklebt, das Ding. Und seitdem geht's bergab mit mir. Weil da irgendeine Chemikalie drin ist. Da ist Amalgam drin, ne?
Amalgam.
Amalgam. Nee, und die haben aber dann 24 oder 48 Stunden haben die meine Gesundheit ausgewertet, ne, so EKG-Verlauf und Herzfrequenzen und Schweißproduktion. Das heißt, ich habe mir das natürlich selber angeguckt aus ärztlicher Sicht aus und haben aber das auch so ein bisschen
impliziert. Wo wird dein Schweiß so produziert? Auf welchem Laufband? Ist das irgendwie in Düsseldorf, Maschinenbau?
Ganz genau. Der Schweiß, der wird nachts produziert. Das ist reiner Nachtschweiß. Ah, okay. Ne? Reiner Nachtschweiß.
Ich dachte, das hat so eine ganz eigene Produktionsstätte irgendwo in Bad Salzuflen.
Bad Salzschweißlingen.
Ja.
Naja, also das war wirklich klasse, weil dann haben die mir mal vor Augen gehalten, wie so mein Gesundheitsverhalten ist, ne? Und klopf, klopf, klopf. Ich sag mal, da kam schon ein gesunder Knabe bei raus. Ne? Also es ist schon geil. So, dass da. Also nö, da war schon Stresslevel ist hoch, das konnte das Ding gut sehen, ne? Durch diese, ich sag mal, langen Tage. Und auch den vielen Geschlechtsverkehr, ne? Das ist natürlich stressig, das ist.
Glaube ich.
Da muss man sich mal überlegen, ne? Dann,
am laufenden Band.
Am laufenden Schweißband.
Am laufenden Schweißband, klar. Genau. Aber das musst du mitnehmen. Du willst auch jede Erkrankung der Welt einmal selber durchlebt haben. Und deshalb gehört das nun mal auch dazu.
Pflicht, ne? Das ist Pflicht, jedes Medikament einmal genommen haben, jede Nebenwirkung einmal selbst am eigenen Leib erfassen. So eine maligne Hyperthermie, die muss man mal erlebt haben. Ja?
Das ist klasse. Absolut. Ja. Finde ich gut.
Gerade jetzt in den Zeiten, wo die Gaspreise so sind, so maligne Hyperthermie ist wirklich was ganz, ganz was Feines. Ne?
Ja, klar. Puh. Coolgard, der natürliche der Coolgard in Deutschland. Ja,
echt.
Ja. Ach, nee. Ich bin bei der Hanse Merkur. Bin auch zufrieden. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Wie oft bist du denn in Kur, wenn du sagst Merkur? Also dann sind das ja doch mehrere häufig, Kuraufenthalte,
ja, klar. Die Kurtaxe geht auf mich, sag ich mal. Das ist, aber Hanse, ich meine sogar, dass die Hanse Merkur hat auch wieder was mit der alten Hanse zu tun, dass die da alle in irgendeiner Art, die ganzen Hansestädte oder was auch immer, glattes Eis jetzt, weiß ich nicht genau, aber irgendwas ist da noch hängen geblieben. Es gibt, glaube ich, die Merkur-Gruppe und die Hanse hat sich darüber mal...
ich war mal bei der Hans-Meiser-Versicherung. Bei der Hans-Meiser-Versicherung war ich mal. Die Hotline 112 Notruf. Kennst du die Sendung noch mit Hans Meiser?
Ey, mega, mega.
Sonntags, nachmittags immer.
Lebt der eigentlich noch?
Ich meine schon, ja.
Boah, mega.
Ich weiß es nicht. In unserem Podcast werden so einige für tot erklärt, die noch wunderbar leben. Und also manche
Hans
andere.
Hans Meiser ist 108 schon, oder? Nee, warte mal, der ist von 76. 76.
Echt?
Ja. Ja.
Ich habe gestern noch irgendwie so einen dummen Spruch irgendwo gelesen, so ein klassisches Meme irgendwie, weiß nicht. Da stand irgendwie, masturbieren, jede Masturbation bringt einen Tag Lebenszeit mehr. Thorsten, ein Informatiker, Tag. Informatiker 137.
Geil.
Das ist funny. Nee, aber das zu dem Thema, die Empfehlung kann man aussprechen. Ne? Also Masturbation ist wirklich was Gesundheitsförderliches, kann man ganz klar sagen.
Ja, ist es halt auch. Ist es,
genau, ja, Salutogenitalese, ne? So könnte man das Ganze auch formulieren.
Senigalese. Ja. Salutosenigalese. Mann. WM guckst du nicht, ne? Ich auch nicht. Nächstes Thema.
Doch, ich bin Riesenfan.
Ja, weil Status.
Ich habe 8 Millionen Euro gewettet auf das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, und jetzt hast du die Praxis. Perfekt. Ja,
ganz genau, richtig.
In Düsseldorf.
Ja. Nee, also diese Status, WM, da brauchen wir nicht viel drüber sprechen. Das ist natürlich eine absolute Missgeburt.
Mehr brauchen kann wir auch nicht viel drüber sprechen.
Nee, brauchen wir nicht. Lass uns auch einfach nicht drüber sprechen. Ne?
Trotzdem ist ja der Erfolg, der fußballerische Erfolg für viele Deutsche auch ein Statussymbol.
Ist ein Statussymbol, ist auch ein Gesundheitsfaktor, glaube ich. Ne? Also viele gehen auch damit zugrunde, ne? Mit diesen Schwächen.
Boah. Viele gehen zugrunde. Übrigens, ich hatte letztens eine Business-Idee. Und zwar, wie wäre es, wenn wir Immobilien anbieten, bei dem, also wir, mal ein bisschen ausgeholt, es gibt ja momentan Mangelware an allem, also an nicht nur Immobilien, sondern auch an, gerade zu Corona gab es ja Probleme, Fitness machen zu können, Ärzte Mangelware, Pflege ist Mangelware, bla bla. Wieso gibt es keine Immobilien Komplexe, wo das alles mit drin ist, wo man so einen Hausarzt hat, nur für diese Straße zum Beispiel, weißt du?
Die Idee ist nicht schlecht. Ich meine, der Trend geht ja durchaus dahin. Also ich will deine Idee jetzt nicht kaputt machen. Also die Gründung, du kannst gerne schon mal kurz den Gewerbeanmeldungsbescheid, genau. Kannst du gerne schon mal ausdrucken, wenn du willst, im Hintergrund. Wichtig ist, dass man die Prozesse schon mal anstößt. Aber ich sag mal so, diese Open Living Communities, ne, mit Infrastruktur, mit Supermarkt und so. Lustigerweise, ich will es ja jetzt nicht, will nicht zu viel versprechen, aber das
war. Hattest du dieselbe Idee?
Ja, lustigerweise habe ich diesen Zettel gerade unterschrieben. Nee, aber hier in Düsseldorf bauen sie ja auch gerade genau was in die Richtung geht. Ne, Stichwort Praxis. Da muss man da schon mal drüber sprechen. Also sowas kommt ja, ne? Das heißt, dass alles unter einem Dach ist, ne? Das in China zum Beispiel, da ist das, glaube ich, relativ häufig. Da haben die das
in
auch
Amerika.
Oft, dass da. Ja, das ist fast das Gleiche. Da gibt es das ja wirklich, dass dann sozusagen ein kleiner Supermarkt mit drin ist, ne? Der Hausarzt, dann irgendwie ein Sportstudio, vollkommen richtig, ein Kindergarten. Also der Trend geht natürlich ganz klar dahin. Also ich sag mal, so ein Stadtteil im Stadtteil, ne? So eine kleine Welt in der Welt. Eine Galaxie in der Galaxie.
Weil letztlich erhält das dann ja auch Jobs. Dann weiß der Arzt genau, pass auf, wie beim Schornsteinfeger. Das ist hier mein Distrikt.
Genau,
das ist mein. Dann machst du deine Hausbesuche nur für den Distrikt.
Ja.
Du kennst die kennen dich. Das ist eine Garantie für die auch, ne, dass die immer ihren, sag ich mal, Bezirksarzt
haben. Ja, Regionalarzt.
Bezirksarzt, geil, gibt es Bezirksärzte? Muss ich jetzt wirklich mal, ist das ein neu kreiertes Wort? Warte mal, Bezirksarzt.
Ah, gibt's bestimmt.
Zürich, ja doch, gibt's.
Ja?
Bezirksärzte, ja, gibt's.
Geil.
Bezirksarzt. Ich hab
schon die Idee gehabt.
Bedeutung von Bezirksarzt, Synonym. Ja, okay. Ja, guck mal, wie viele Ärzte es hier gibt. Regie. Nee.
Ja, aber ich meine, es ist ja, also ich sag mal, so eine Art Bezirksarzt ist ja so ein bisschen der Arbeitsmediziner zum Beispiel, ne? So, wo die Firma weiß, okay, ne, da ist der Betriebs- und der Arbeitsmediziner, der sich eben nur um die Belange dieser Betriebsgruppe kümmert. Und das ist tatsächlich auch, du hast natürlich vollkommen recht, das ist eine sehr hohe verlässliche Garantie an Arbeit, weil es halt gewisse Pflichttermine gibt, gewisse Pflichtuntersuchungen, Pflichtunterweisungen, Arbeitsplatzbegehung, das halt, also sobald Medizin einem irgendwo Implikationen in der Gesetzgebung findet, ist es sowieso ein todsicheres Brot. Ne? Das ist ja mit der hausärztlichen Versorgung oder so, mit der fachärztlichen Versorgung, wenn du mal auf der KV-Seite dir das anguckst, also Kassenvereinigung, da siehst du wirklich ganz, ganz minutiös aufgeschrieben, niedergelegt und kartiert, wo wie viele Ärzte da sein müssen pro Patient. Das hat halt irgendein Schlaubi, hat halt mal gesagt, ne, so weiß ich. Ne? Ja, Ja. Ne, 70.000 Einwohner, ne, weiß nicht, brauchen einen Hausarzt oder 30.000, ja, also ja, deutlich niedriger. Und das ja, ist mit dem Rettungsdienst übrigens auch so, Rettungsdienstbedarfsplan.
Bei Kliniken auch.
Ganz klar, bei Kliniken ja, auch, genau, wie viele Betten für wie viele Einwohner. Also das, da sind wir ja ganz modern, aber andererseits muss man halt auch sagen.
Zu viel schon, zu viel.
Ne, es ist, genau, es ist nämlich viel zu viel, weil wie soll man sich denn an diese Versorgung halten, wenn irgendwo einfach das Schriftstück da steht. Ich meine, so Sätze wie, ne, es gibt einen Ärztemangel oder es gibt einen Pflegemangel oder es gibt einen Mangel an verfügbaren Rettungsdienstwägen, muss man ja ganz klar sagen, dieser Satz oder diese Aussagen, die kommen ja auch immer daher, dass man einfach den aktuellen Status quo, um wieder zum Status zurückzukommen, abgleicht mit der Gesetzgebung. So, ne? Und unsere Gesetzgebung sind halt so scharf und so engstirnig, dass natürlich in dem Moment, wo ein Rettungswagen zu wenig da ist für den Anteil der Einwohner, sagen alle, oh, ne, es gibt zu wenig Rettungskräfte und der Rettungsdienst ist kurz vor dem Kollaps. Also ganz ehrlich, wie viele Sparten sind denn jetzt schon seit Jahren kurz vor dem Kollaps? Also wenn wir so viele Präsynkopen hätten oder so viele Synkopen, wie da gerade prophezeit werden, ne, dann wäre die ganze Bevölkerung ohnmächtig, den ganzen Tag. Ja, also Leute.
Das kann ja so ein Büro oder so ein Komplex oder so eine Bürokratie auch gar nicht zeitgemäß dynamisch auffangen, was da jede Woche sich fast ändert. Also das die Tendenzen, die machen dann ja ihre Quartalsberichte und Quartalsabschlüsse und die sind einfach nicht am Zahn der Zeit, ist leider so.
Das ist so. Das ist nicht am Zahn der Zeit.
Genau. Ja, ist dann quasi schon vorbei und so und ach,
ja, bla. Genau, das ist das. Bla. Und so schreibt man sich, dazu schreibt man sich ja auch das Land so ein kleines bisschen kaputt, das muss man ja auch nur mal sagen. Ne? Also ich sag mal, du liest ja von morgens bis abends nur von Mangel, von Defizit, von Facharbeitern, die fehlen, ne? Fachkräfte und dann die Zahlen in die Zukunft projiziert, die werden ja immer noch viel, viel dramatischer, aber nur, und das muss man jetzt auch mal dazu sagen, nur weil meistens natürlich jemand den aktuellen Ist-Zustand vergleicht mit der Zukunft, das so ein bisschen interpoliert und hochrechnet und schon kommt wieder eine dramatische Schlagzeile. Und ich sag's dir, in 5 Jahren, wenn wir hier wieder unsere Folge 3.625.000 aufnehmen, dann wird es so sein, dass die Situation genau gleich ist. Ne? Dann wird man auch wieder sagen, oh Gott, ne, hier fehlen Fachkräfte, aber das Leben geht trotzdem weiter. Es wird irgendwo eine Tankstelle geben, die aufhat, es wird auch irgendwo ein RTW geben, der zur Verfügung steht, du wirst auch irgendwo einen Hausarzt finden, du wirst wahrscheinlich trotzdem deine Gurken kaufen können und masturbieren
darfst du sowieso. Ja, aber hey, da schließt sich einfach wieder der Kreis zu den Leuten, die nicht nur in die Arztpraxis gehen für eine AU, sondern die eben auch die Notaufnahmen blockieren. Ja, und das geht mir auch mega auf den Sack. So. Und den kannst du auch nicht sagen, pass auf, du hast nichts, hau ab, sonst kriegst du einen fetten Shitstorm als Klinik.
Ja.
Und wenn es dann am Ende doch was war, dann hast du eh verkackt. Aber weißt du, das ist, also muss man schon wirklich sagen, was der RTW da manchmal für eine Scheiße abholen muss. Ja. Oder was in der Klinik auch wirklich die Plätze verstopft, weil die Leute einfach nicht richtig abgeholt werden, so inhaltlich und sich auch selber manchmal einfach die Verantwortung abgeben wollen. Ne? Das blockiert einfach nur. Und wenn dann von 100 Leuten aus der Notaufnahme einer auf Intensiv landet, hast du wieder ein Bett weniger, weißt du?
Ja, also weil der
Schmerzen also, angegeben hat.
Das Ganze steht
unklarer Bauch.
Ja,
ne?
Ja klar.
Kennt man ja. Was machen wir mit dir? Ja, unklarer Bauch.
Unklarer Bauch, okay. Genau, richtig, ja. Unklare Schmerzen seit drei Wochen. Ne? Klassische Einsatzstichworte. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also an der Basis der Bevölkerung, da fängt das Problem ja an, weil der Bürger, und da muss ich jetzt leider auch extrem pauschal sprechen, der Bürger und der Mensch, jetzt mal für unsere Gesellschaft gesprochen, der wird ja immer undifferenzierter und erwartet halt im Rahmen dessen, dass alles für ihn geregelt wird von morgens bis abends, dass er eben selber nichts mehr tun muss. Und es ist immer dieser Fingerzeig, ne, auf andere, du musst für mich, ne, das System muss mir aber, ne, und ich die da Steuern oben, dafür. Ne, genau, ich zahle ja Steuern. Ne, dadurch, dass die Leute, die werden ja auch natürlich medial in so eine spannungsvolle Position gebracht, ne, dadurch, dass immer wieder jeden Tag Schlagzeilen kommen im Sinne von, da werden wieder 100 Milliarden ausgegeben, Subventionen hier, Subventionen da, ne. Die Leute extrahieren für sich ja immer nur, ach, das sind meine Steuergelder. Jeder ist ja immer dann da beteiligt, ne? Weil die Schlagzeilen sind ja immer sehr emotional auch für den Einzelnen geschrieben. Und schon hat derjenige wieder so ein bisschen Selbstwirksamkeit abgegeben und sagt, nee, da gehe ich aber lieber einmal häufiger zum Arzt, weil steht mir ja zu. Der Deutsche ist ja so eine, das steht mir ja zu Mentalität. So.
Genau. Ne? Ja, genau wie in Haftpflichtversicherung. Ja, so viele Jahre eingezahlt, jetzt bescheiße ich euch mal.
Ja, genau. ja, das gipfelt also darin, ne? Das muss Katastrophe. Also
ist so, ne?
Ja. Es ist wirklich
aber solange das so ist,
jetzt haben wir jetzt kriege ich nichts!
Solange das so ist und solange dadurch die Betten Mangelware sind und eben nicht das Personal unbedingt als erster Faktor, natürlich schon als erster Faktor, aber du kannst es eben regeln durch solche Ströme, indem du diese Ströme irgendwie weghältst und die Betten nicht befährst. Ne?
Und so solange das so ist, hast du verloren. Wieder in den Leuten veranlasst. Ne? Das fängt in der Schule an, ne? Das hört im Berufsleben nachher auf. Und du musst den Leuten einfach klar machen, dass jeder Mensch vieles erstmal selber in der Hand hat und auch erstmal selber gucken soll, kann ich mir irgendwie selber helfen? Also ne, auch ein klarer Auftrag ans Bildungssystem. Ne? Wenn wir Menschen hätten, die aus der Schule kommen, die in der Lage wären, die Basics der Lebenserfüllung, der Lebenserhaltung selber hinzukriegen, sagen wir Gesundheitsfürsorge, Finanzielles, Soziales, ja, Infrastrukturelles, Handwerkliches, dann hätten wir, glaube ich, eine Bevölkerung, die viel mehr Bock hat anzupacken, ne, und sich eben nicht so bequem dahin. Ich meine, dass wir jetzt über dieses Bürgergeld debattieren, hin und her. Ne? Den ganzen Tag wird darüber debattiert, anstatt mal zu gucken, was können die Leute für sich selber eigentlich tun. Da geht es ja gar nicht mehr drum. Es geht überhaupt nicht mehr darum, was kann denn der Einzelne selber zu dem ganzen System beitragen. Nee, es geht nur immer darum, wie fangen wir auf. Auffangen. Ja. Immer hinten. Wir fangen immer hinten an. Und so ist es in der Medizin ja genauso. Ne? Wo können wir Schadensbegrenzung machen? Und die Therapien werden bezahlt nach wie vor, ne? in x-stelligen Summen, wenn der Zug abgefahren ist, aber bloß nicht in die Prävention. Also da fragst du dich wirklich, warum denken wir das System nicht wieder von vorne?
Bei der Rechtsversicherung habe ich es letztens auch gemerkt. Da wollte ich proaktiv was haben. Ja, da ging es um Verträge. Ey, ist dafür einfach nicht ausgelegt. Jede Versicherung ist darauf ausgelegt, dass der Schaden erst entstehen muss, dass man erst mit dem Kunden vor Gericht ist und dass du dadurch dann auch in dem Fall den Anwalt bezahlen kannst, weil das dann erst von der Versicherung getragen wird. Also alles Präventive kannst du eigentlich komplett in die Tonne schmeißen.
Ist genau so.
Wir machen unsere erste Präventionsversicherung, machen wir auf.
Ja, es gibt nur dafür Beispiele, die vorangehen, ne? Genau, sowas gibt es ja mittlerweile.
Die Techniker-Krankenkasse macht das ja ganz gut eigentlich. Hanse Merkur ehrlich gesagt auch, was Gesundheit angeht, aber gerade bei der Rechtsschutzversicherung und so. Nee, gar nichts.
Ja, und ich meine, im Grunde ist ja die Philosophie aller möglichen Versicherungen ist, ne, wir bieten dem Menschen eine auf dem Papier maximale Leistung an, die im Ernstfall niemals eintreffen wird. Und zwar niemals. Weil du nämlich genau der bist, der dann wieder irgendeine Klausel widerspricht. Und das wissen die natürlich. Ich meine, das ist doch alles darauf ausgelegt. Ich meine, die haben Erfahrungswerte aus 30, 40, 50 Jahren Rechtsschutz oder Haftpflicht. Und die wissen ganz genau, am Ende zahlt derjenige nur für sein ruhiges Gewissen, dass der weiß, im Falle des Falles, ne, werde ich nicht komplett erschlagen von irgendeiner Forderung. Und wenn es aber dann doch zu einer Problematik kommt, dann ist es in den wenigsten Fällen, dass die Klausel für dich greift. Genau. Aber doch mal ehrlich.
Was? Sie also, heißen Albrecht? Ja, nee.
Nee, A, wir sind nur genau A, ab C. Erster ab C, Buchstab, ja, genau, immer genau, ab C.
Ne? Tut uns echt leid. Echt. Ja, genau, echt. Richtig, hat Ihnen das der Kollege nicht gesagt?
Ja, genau.
Ja. Deshalb arbeitet er auch hier nicht mehr.
Naja. Ja, genau. Genau. Nee, das war eine ganz schwierige Persönlichkeit. Ja,
der hat schon.
Kann man den nicht mehr zur Verantwortung ziehen? Nee, der durfte die Sachen ja gar nicht unterschreiben, deshalb sind die alle ungültig.
Der hat auch danach eine ganz schwere Zeit gehabt. Ja. Also lieber nicht mehr.
Ganz schwere Krebserkrankung, genau, richtig, ganz genau. Den erreichen sie nicht mehr. Der ist auch, ich meine, der wäre schon verstorben.
Ja, ich glaube, der hat noch einen Job gewechselt. Ja. Irgendwie ist jetzt bei Schlecker. Aber Schlecker gibt es doch nicht mehr.
Der ist in der letzten Filiale. Ne? Gucken Sie mal nach, die Filiale gibt es noch. Und zwar in Hintertupflingen. Da gibt es noch eine Schlecker-Filiale. Das ist das Auffangbecken. Aber da kommen sie verkehrsmäßig auch gar nicht rein, weil das sind alle Zufahrten blockiert.
Ist auch Einbahnstraße von beiden
Seiten. Telefonanschlüsse gibt es da gar nicht mehr hin. Die Vorwahl gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja jetzt Kreis Stuttgart. Da müssen sie über die Stuttgarter Bezirks... Ach nee, die Kollegen sind ja auch nicht mehr. Ja.
Aber ich kann Ihnen gerne die Adresse geben. Hat noch vier Ziffern in der Postleitzahl. Kennen Sie das?
Ich gebe Ihnen nochmal das Postfach.
Das Postfach.
Ach nee. Ja, aber so ist es halt.
Let's go to the end. Ey, ich habe noch eine geile Lagerfeuerfrage, die dich, dich grübeln lassen wird.
Schieß los.
Und zwar, pass auf, lieber Moritz, lieber Dr. Moritz Term, was war eigentlich dein Thema in der Doktorarbeit?
Der Aquaporin 1364 Polymorphismus beeinflusst er bei Patienten mit schwerstem ARDS das Nierenversagen oder Nierenfunktion.
Mhm. Perfekt, das passt sehr gut zu meiner Frage. Meine Frage lautet, was ist für dich der Inbegriff von Zeitverschwendung?
Ja, kann ich dir sagen, und zwar Stau. Stau auf der Autobahn. Stau auf der Autobahn, dem kann ich nichts abgewinnen, gar nichts, weil ich sag mal, ich bin jetzt auch so ein Typ, der seine Fahrzeiten eher sehr knapp durchkalkuliert. Und für mich ist die Fahrzeit immer so also die, ich betrachte die so mit so einem geringfügigen Wert, dass ich immer denke, ne, komm, bis Viertel vor hast du noch, wenn du um Viertel nach da sein musst, eine halbe Stunde fährst du, maximal 5 Minuten Parkplatzsuche, und jeder Stau baut dann bei mir schon ein relativ hohes Stresslevel auf, weil das alles knapp auf Kante kalkuliert ist, und deshalb ist das dann für mich größte Zeitverschwendung. Das zum Krass. Einen und natürlich Kontakt oder Steuern,
finanzielle
Steuererklärung. Ja. Steuererklärung ist für mich Riesenzeitverschwendung, weil jedes von Jahr zu Jahr ich weniger Erkenntnis über etwas habe, wo ich immer mehr Zeit rein investiere, und da stimmt das Verhältnis einfach nicht. Das ist so, als würde ich ins Fitnessstudio gehen und immer fetter werden. Würde ich auch nicht machen.
Ja, wobei Steuern für mich einfach unfair sind in ja, ganz klar, vielen
das sowieso.
Dingern.
Ne? Das ist also erstmal die Grundvoraussetzung.
Die Zeit, das Prinzip an der Sache verstehe ich, und das ist auch ganz gut als Staat, sowas zu haben, aber mich damit zu beschäftigen, weil du musst es ja eh machen und hast dann noch zwischengeschaltet einen Steuerberater und hast dann noch zwischengeschaltet das Finanzamt, und also es ist halt unumgänglich quasi, ne? Aber wenn du es halt richtig machst, man macht es ja quasi nur, damit einem Sachen nicht entgehen finanziell oder damit du nicht vom Staat auf den Sack bekommst. Ja. Einen anderen Grund kenne ich nicht. Es ist nur, damit man nicht sagt, ja, dem Staat, dem schenke ich ja nichts, ne? Oder dass der Staat sich noch nachher Geld von dir nimmt. Das sind die einzigen Gründe, warum man Steuern macht. Deshalb,
ja, Steuer ist so eine Selbstversklaverei, ne? Das ist, damit der Staat nachher sagen kann, ja, aber sie haben das doch selber angegeben. Das heißt, man spannt sich vor diesen Karren vorne, ja, der unziehbar ist, weil da einfach so, weiß nicht, diese Betonplatten von so einem Kran drauf sind. Und man spannt sich aktiv da an und sagt, hier, freiwillig, ich mach das. Und dann stehst du da und kriegst dieses Ding keinen Meter vorne gezogen. Und der Rücken ist auch noch kaputt.
Ja. Ach, ey. Wobei, Autofahren wäre auch meine Antwort auf die Frage, was Zeitverschwendung für mich bedeutet. Ja, ich sehe das aber immer so, jeder Moment, bei dem ich nicht aktiv was lernen kann oder mich irgendwie
kreativ. Ja, das ist Zeitverschwendung,
kreativ. Genau. Und im Auto auch. Beispielsweise ist das so, da kann ich, höre ich dann Podcast und bilde mich noch weiter.
Man kann das noch ein bisschen abfangen, ne, das geht.
Genau, das geht. Deshalb ist für mich blöderweise manchmal sind andere Leute Zeitverschwendung, wenn du noch nicht so ganz genau weißt, warum trifft man sich jetzt, ne? Wird das jetzt ein Kunde oder wird das jetzt einfach so, wenn ich dann am Ende des Tages merke, okay, das ist hat mich weder persönlich bereichert, weil einfach, kennst du, so ausgesaugt worden, da ist man so ausgesaugt Klar. worden, ne? So,
ja.
So, du weißt, gehst nach Hause und denkst, okay, eigentlich hat er dich jetzt gerade inhaltlich komplett abgeschossen du hast nichts von dieser Stunde oder von diesen, du hast einen schlechten Kaffee getrunken, du hast nichts von der Persönlichkeit gelernt. Also das ist ehrlich gesagt das, was mich, ja, das muss man so ein bisschen trennen, weil manchmal sind solche Meetings auch ein oder zwei Jahre später voll wertvoll geworden.
Ja.
Aber ich habe das trotzdem schon super häufig gehabt, wo ich dann schon mittendrin in der Nummer saß und dachte,
was machst du hier eigentlich gerade? Ne?
Genau, warum wolltest du dich jetzt eigentlich mit mir treffen? Was ist eigentlich dein eigentlicher Grund hinter der Sache?
Ja.
So? Und was kann, wie, also, warum?
Ja. Ja.
Ne, das ist für mich dann auch im Nachhinein so einfach Energy-Sucker. So eine krasse Zeitverschwendung erstmal. Ja. Gefühlte Zeitverschwendung.
Ja, total nah. Also da gibt es viele Dinge, ne? Also ich sag mal, zudem erkennt man ja im höheren Leben immer mehr, was Zeit bedeutet. Und ich glaube, da wird einem immer klarer, was wirkliche Zeitverschwender sind, wo man früher immer so dachte, komm, das nimmst du jetzt noch mit, ne? Das machst du jetzt noch und auf den Zug springst du auch noch auf. Da hat man irgendwie noch relativ viel übrig davon, aber je mehr man auch sieht, was Zeit bedeutet, auch so monetär gesehen oder sozial, ne, in der Beziehung, desto krasser werden einem eigentlich so auch so Zeitfresser offenbar. Das ist so. Absolut. Ja,
das stimmt.
Fair Rectuming. Ja, geil. So, meine Frage an deine Person. Und zwar, du bist ja im Moment sehr viel auch sozialmedial unterwegs und begibst dich in die Tiefen der sozialen Netzwerke, insbesondere jetzt mal sowas wie Instagram, das ist ja so ein bisschen auch deine Plattform, wenngleich du wahrscheinlich auch ein weltweit bekannter TikToker mittlerweile geworden bist.
Alles, ja.
Würde mich mal interessieren, worin du aktuell so die größte Gefahr in sozialen Medien siehst, oder ist das für dich, hat das für dich fast nur positive Seiten?
Nee, das hat für mich fast nur Negatives.
Geil!
Also das Negativste an der ganzen Sache ist, dass man super abhängig davon ist, wenn man sein Business nur darauf aufbaut.
Oh,
also
yes.
gerade aus dem Grund für uns erstes Jahr als Agentur super wichtig, in anderen Bereichen sich umzusortieren. Wir haben ja auch ganz viele Skills im E-Commerce-Bereich oder Amazon-Bereich, auch lokal. Ne? Deshalb eröffnen wir auch nächstes Jahr hier in Süchteln, in der Heimat, eröffnen wir halt was Begehbares und unser Office, dass man eben vor Ort auch greifbar ist. Und das ist die allergrößte Gefahr, sich abhängig zu machen von egal welcher Plattform.
Eine Säule,
das hat man,
ne?
Hat man das auch, genau, und das haben auch, glaube ich, viele Influencer gemerkt. War das noch dieses Jahr oder ich glaube Ende nächsten Jahres?
Ja, als da so ein Crash kam.
Genau, als dann der Crash kam. Jetzt stell dir vor, du hast genau dafür, für diese, für, was nicht, 7 Stunden war das, glaube ich, down.
Ja.
Aber Instagram, Facebook waren down. Schäfer, du hast genau dafür einen Deal gemacht, dass du in dieser Zeit mega Pitch rausballerst. Du hast alles vorproduziert, alles ready gemacht. Du hast Cash dafür bekommen. Und auf einmal ist es nicht mehr abrufbar oder nicht mehr wirklich zu erzielen, was du da vereinbart hast. Das kann einfach nicht sein, so, dass man sich dann so abhängig macht. Deshalb für mich das Allerwichtigste, man muss davon ausgehen, dass Social Media sterben wird. Es wird immer was anderes geben und Facebook ist natürlich riesengroß, das wird nie komplett sterben, so das ganze Metaverse. Aber siehst du ja bei Twitter, wie schnell es geht, oder? Also,
ja, ne,
wer hat denn da noch Bock drauf?
So, keiner. Ganz genau, ja, ich meine, das ist
aber dann,
total
letztlich kommt dann noch was anderes, ne? Also dann, jetzt entsteht ja gerade Mastodon, viele gehen zu Mastodon, das ist auch wieder so ein Ding. Es gab aber auch schon so... Ja, pass auf, ne? Es gab ja auch mal die Ente mit Clubhouse, ne?
Stimmt.
Da gibt's Be Real. Es gibt einfach ganz viel, ganz viel. Da muss man immer, das ist ja auch die Kunst an unserem Job, muss man immer auf dem neuesten Scheiß sein. Sonst frisst dich dieser Algorithmus auch auf. Und das ist aber auch letztendlich das, was die Kunden nachher auch wertschätzen, dass die sich nicht mehr drum kümmern müssen.
Ja.
Genau, aber der Vorteil ist halt auch ganz klar, du kannst dich an diesen ganzen Plattformen messen, du kannst Feedback bekommen, du kannst mit den Kunden sprechen, du kannst mit Influencern sprechen, du hast nirgendwo so gut die Möglichkeit, genau, zu interagieren, auch deine eigenen Studien zu machen, ne, in Form von den ganzen Keypoints, die du da so bekommst. Also das ist schon sehr viel, du musst halt wissen, dass dich keiner besser kennt als der Algorithmus. Ne?
Ja, das so traurig es ist, wird einem auch immer klarer. Es ist wirklich so. Das sehe ich auch so. Also bei allen Soft Skills, die Menschen haben können, du wirst niemals mit irgendeinem Menschen so in Konfrontation treten, dass der dich so gut kennt.
Ja, aber es ist schon geil. Also ich meine, das macht auch mega Bock. Wir haben zwar immer die Möglichkeit, 24/7 zu arbeiten, weil wir in dieser Welt arbeiten. Das macht auch so ein bisschen Stress und
klar.
Ich erlebe das ja auch hier. Im Edi sind wir ja im Marketing. Da muss man schon aufpassen wegen Shitstorm und allem. Das kann sich dann eben in den letzten Tagen auch passenderweise passiert. Da hat sich ein Kanal halt maximal ausgelassen, ne? Über 13 Minuten waren das. und die musst du dir erstmal angucken, speichern, im Team besprechen. Das war abends um 22 Uhr, da war ich gerade auf dem Weg mit Denise zu Seed.
Ja, das kommt dann immer so richtig zu so ganz unangenehmen Zeitpunkten auf. Nur das beschäftigt einen dann ja schon extrem. Das ist ja fast wie so eine Schicksalsdiagnose dann, ne? Wenn man sonst immer nur positives Feedback bekommt und dann mal so ein Hate an die Scheibe
prastet. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Also,
nee, ich meine,
das gehört
nicht
dazu. Und
aber man muss das
dann
trotzdem
als Haus
bewerten.
Ne? Genau, als Haus musst du da professionell auch mit umgehen. Und das ist auch das Risiko, was du hast. Also
Genau. Sagen
wir mal so, es gibt zwei Risiken auch, die ganz klar sind. Einmal diese Shitstorm-Sache, dann auch gleichzeitig damit, dass eine Kampagne oder eine Idee einfach nicht so fruchtet. Aber der andere Clash ist auch die Haftbarkeit und dass du gehackt wirst. Und das ist richtiger Heavy Metal, wenn da dein Kanal gehackt wird und du alles, was du da aufgebaut hast, verlierst.
Ja.
Genau. Das ist mir jetzt auch meinem alten Arbeitgeber passiert hier, Jobs in Time. Der ganze Account im Arsch, 2.500 Follower, irgendwie 4 Jahre aufgebaut, alles im Arsch, kommen die nicht mehr drauf.
Heilige Scheiße.
Wurde gehackt, jetzt fangen die wieder von vorne an. Ne? Also das ist so das Für und Wider an dem Job. Und abschließender Satz, total geil, aber auch total scheiße. Ich glaube, da wird mir auch jeder zustimmen. Aber großer Vorteil, ich habe halt wirklich ja, sagen wir mal, 70% aller unserer Kunden haben wir über Instagram bekommen. Das ist halt knallhart.
Das ist dann halt wieder klar. Genau, es ist halt auch ein Riesenmarkt. Ne? Also man muss die Risiken kennen und dann bietet der halt auch viele Chancen. Das ist ja so ein bisschen wie so ein Investment. Ne? Es kann crashen, aber es kann auch komplett raketenhaft durchstarten.
Naja, am Ende frage ich mich halt, was mich glücklich macht. So, ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass mir das irgendwann halt tierisch auf den Sack geht. Aber es ist halt so krass im Wandel und so neu, alles, was immer wieder kommt. Auf dem Zug fahren wir halt jetzt noch die ganze Zeit. Ne? Und du kannst halt auch super viel bewirken. Also siehst du ja bei dir auch, also deine Kanäle oder auch deine Strategien und so, das ist durchaus noch gängig, dass man auf Social Media Marketing geht, das ist schon.
Ja, klar, das ist, ne, ist man wird, ich glaube, man kann sich dem auf jeden Fall nicht komplett lösen. Das ist wahrscheinlich der größte Fehler, dass man sagt, ich bin da so gar nicht up to date, weil dann verpasst man einfach eine riesen Chance und auch eine riesen Zielgruppe. Aber du hast, glaube ich, vollkommen recht, man muss einfach auch sehr breit über den Tellerrand gucken, ne, und schauen, dass man so einen guten Marketing-Mix hinbekommt, damit eben, wenn mal eine Säule wegbricht, man Rückgrat hat, ne, und eben sagt, okay, wir sind halt nicht nur davon abhängig.
Ja, voll. Muss auch hier gesehen werden, muss in der Zeitung auch sein, also so aus meiner Sicht jetzt. Ne? Ich meine, wir haben ja super bildhaftes Material, das kann überall, das kann in der Werbung laufen, das kann auf Messen laufen, das kann aber auch im Laden stehen. Das ist schon von Vorteil, also richtig von Vorteil, auch wenn die ganzen Kampagnen dahinter nicht gesehen werden oder die Strategien oder diese monatelangen Vorbereitungen für die ganzen Sachen. Aber das Endprodukt ist halt auch immer mega geil dann. Ne? Und
klar.
Eigentlich haben die Leute früher auch nichts anderes gemacht, ey.
Nee, genau.
Ich habe mich letztens,
draußen an der Hauswand, genau. Ne? Genau, oder
ich habe mich letztens gewundert, wie viele Leute ins Kolosseum gepasst haben. Und es waren, warte, ich gucke noch einmal genau nach, weil ich meine, das wären 45.000 Leute gewesen.
In Köln?
Im Kolosseum damals. Hier steht's, 50.000 in
Rom. Ach so, in Rom meinst du? Okay, ich
dachte. Genau, in Köln. War ja ungefähr dasselbe.
Ja,
aber letztlich war das dann so deren Plattform.
Klar. Ne?
Also die waren dann halt da und wurden dann reich beschenkt, haben da ihre Goodies bekommen oder konnten sich austauschen.
Goodiebags.
Konnten genau, so ein paar Flyer. Ein
Gladiator drin.
Genau. Also Gladiolen. War schon genau dasselbe wie jetzt auch. Ne? Da, wo die Masse ist, da findet eben was statt.
Ja,
genau. Und wenn du da der richtige Hotdog-Verkäufer im richtigen Stadion bist, dann hast du halt gewonnen erstmal. Ne?
So ist es. Aber wer weiß, was da noch kommt. Ich glaube, das ist ganz spannend, weil ich meine, wir glauben ja, wir hätten jetzt schon wieder alles gesehen, aber dann kommt wieder irgendeiner um die Ecke. Jetzt sind wir mit dem Metaverse dran. Ne? Ich meine, da muss man jetzt mal gucken, was da so draus erwächst. Aber es wird immer neue Dinge geben. Ne? Und wenn am Ende, weiß nicht, nachher das über Magnetfeld funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Ich muss noch ein bisschen tüfteln. Ich habe mein Jugendforsch-Set hier zu Hause immer offen und arbeite.
Aber wie hast du das denn bei dir so? Also du bist ja hauptsächlich jetzt auch über Instagram. Wie ist das? Du rechnest auch gar nicht damit, auf TikTok irgendwas zu machen oder irgendwo. Das ist auch viel Zeit, ne, die da reingeht.
Ja, das ist eine bewusste Entscheidung, genau. Weil das ist eine bewusste Entscheidung und gucken wir uns das Ganze bei Facebook an oder bei Instagram. Ich meine, es gibt immer die frühen Vögel, ne? Die waren am Anfang da, die sind auf den Trend aufgesprungen, die haben es dann geschafft, mit ihrer Strategie groß zu werden. Ja. Also ich kann nur bei mir zum Beispiel sagen, ich sehe bei mir halt null Wachstum, ne? Was sicherlich vielleicht auch an meiner Strategie liegt. Man kann auch die Strategie mal hinterfragen, aber ich bin da auch ganz klar so, dass ich sage, okay, da habe ich aber auch den Algorithmus durchschaut. Natürlich will der Algorithmus, dass ich mehr mache und will, dass ich mehr poste und will, dass ich vielleicht auch mehr platzierte Sachen mache. Und dem verwehre ich mich aber, weil ich möchte mich nicht wie ein Untergebener des Algorithmus fühlen, weil ich nun mal auch davon nicht abhängig bin. Und deshalb bleibe ich meiner Linie ziemlich arg treu und ändere auch nichts an meinem Stil, weil das würde ich nämlich bei, sag mal, Gesundheitspflege, Medizin, Körperpflege in dem Sinne auch nicht machen. Natürlich würde ich die Dinge mal überdenken und neue Reize setzen und so. Das tue ich aber meines Erachtens nach. Aber das würde so viel Zeit fressen auf der anderen Seite und würde mir so wenig viel mehr Nutzen bringen. Ich sag mal, die Leute, die ich erreichen will, die erreiche ich gut. Und ich erreiche damit auch, glaube ich, mehr Leute, als ich bedienen kann am Ende des Tages. Und damit ist ja dann eigentlich schon alles entschieden. Ne? Das heißt, wenn ich nachher die Leute in die Praxis bekomme, egal ob jetzt durch Mundpropaganda, durch sonstige Präsenzen auf Seminaren und aber auch Instagram, dann sehe ich ja, das funktioniert hervorragend in diesem Mix, in diesem kleinen
ist auch so.
Kosmos.
Ja, klar.
Und da bin ich auch klar Typ eher Qualität anstatt Quantität, weil ich weiß auch ganz genau, was für Grenzen eine große Followerschaft dem Mediziner da bietet, ne? Und ich kenne ja, wie gesagt, einige Ärzte, die da wachsen und die auch viele Follower haben. Und das sind halt die, die kriegen dauernd den Shitstorm. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin halt nicht der Typ dafür.
Also, ne? Irgendwann kommt der Hass. Das ist genau. Ja so. Irgendwann
der Hass kommt mit dem Fame kommt der Hass. Das geht ja jeder Sänger, jeder Schauspieler, ne? Da kriegst du einen Oscar und 500.000 Leute sagen, ja, wo hat er gar nicht verdient und so, ne? Ne? Während aber 5 Millionen sagen, du hast sie verdient und du wirst dich immer, das ist der Mensch ja, der Mensch, der hat ja so einen Magnetismus zum Negativen. Ne? Das heißt, wenn irgendwie eine Shitstorm-Stimme daherkommt, die du ernst nimmst, dann verrechnet die sich schlimmstenfalls komplett auf null mit 500.000 Likes. Das ist ganz schlimm, aber so ist die Psychologie des Menschen. Ne? Also,
ja, ne, wenn, auch an der Front. Ne?
Also genau, ist ja an der Front. Das, ist es so, wenn du einmal einen schlechten Ruf hattest und den hat nur ein einziger verbreitet, du hast einen Feind, dann macht dir das viel mehr Kummer als der positive Zuspruch von 500.000 Leuten. Ne? Das ist so.
Oder man stumpft ab.
Oder das lernt man dann mit der Zeit wahrscheinlich, dass man einfach sagt, okay, jetzt ist es mir auch scheißegal und das gehört dazu. Aber das ist ein Weg. Ich glaube, den Weg, den muss man gehen und der ist nicht, der dauert lang. Das glaub mir, da gibt es viele, die auch, glaube ich, daran resignieren. Gerade die eben ihre ganze Persönlichkeit dann doch aufbauen auf dieser medialen Präsenz.
Naja, klar, wenn du früh damit anfängst, ich muss mir abends hier immer Trash angucken, Trash-TV, Big Brother und so, da sind ja auch ein paar Eulen, sind so ein paar Eulen drin, die ja nur ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet haben und das zehnte Mal schon in so einer Plattform waren. Ja. Also ja, traurige Menschen, aber das gehört dazu und letztendlich ist das Neuzeit und ich weiß, ich kann das auch gar nicht schlecht reden, weil es ist einfach, das haben wir uns alle so gewünscht und so sind wir auch und das ist einfach so. Ansonsten, früher warst du eben im Dorf der umtriebene Mensch, der dann irgendwie da rumgeschrien hat und Infos verbreitet hat und Meinungsmacher war und heutzutage
ist alles was größer geworden.
Bist halt, bist halt der klassische Influencer und bist immer noch Meinungsmacher, nur dass du nicht durchs Dorf läufst. Ne?
Ja.
Apropos durchs Dorf laufen, ich habe jetzt ein Meeting, ich muss los.
Ja, klar.
Aber wir bleiben am Ball. Ey, safe. 81. Folge, mega geil. Folge 81, Herpes Zoster. Geil. Gucken wir mal wieder, dass wir. Wann nehmen wir auf? Ich will ja noch mit der Statistik kommen zu den Privatversicherten.
Warte.
In zwei Wochen wieder, oder?
Im was?
In zwei Wochen?
Ja.
Wir müssen den Leuten irgendwas an die Hand geben. Die müssen irgendwas, aber kurz vor Weihnachten.
Auf jeden Fall Pre-Xmas.
Genau, wir machen Pre-Xmas, machen wir auf jeden Fall noch was. Dann kann ich auch ein bisschen was zu meinem aktuellen Autostatus erzählen. Klasse. Der ist nämlich auch spannend.
Klasse.
Und zu der spannenden Statistik bei den Privatversicherten. In dem Sinne, ich sag mal Tschüss und Ahoi und vielen Dank an alle, die hier Folge 81 mithören und auch die nächsten Folgen mithören werden. Wir sind wieder back. Und back on track.
Zoster.
Und ich bin jetzt raus.
Haut rein. Jetzt. So wie Hacks drauf. Alles klar. Ciao.